Und wie gesagt, halte ich das für ein riesengroßes Privileg, dass ich die aktuelle Predigtreihe durch den Römerbrief, durch den monumentalen Brief an die Römer vom Apostel Paulus fortsetzen darf. Wir kommen nämlich heute zu Kapitel 8 und es fällt mir ein, es könnte den einen oder anderen heute geben, der dieses Kapitel noch nie gelesen hat oder heute zum ersten Mal vorgelesen hört. Und wenn das dich beschreibt, ermutige ich dich, lass das nicht das letzte Mal sein. Komme immer wieder zu diesem Kapitel zurück. Das ist fette, köstliche Speise für die Seele. Ihr könnt den Text auf Seite 1267 in den ausliegenden Bibeln finden. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll und hilfreich, wenn ihr das aufschlagt und vor euch habt. Es gibt wahnsinnig viel. Wir können wirklich nur an der Oberfläche kratzen heute. Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Begreift ihr, was das bedeutet? Was keine Verdammnis bedeutet? Keine Verurteilung für dich, wenn du in Jesus Christus bist. Das schenkt eine ganz neue Lebensperspektive. Es gibt bei Gott keine Probezeit. Sein Urteil über dich steht nicht mehr aus. Es ist gefällt. Letzten Endes, eines Tages, wirst du vor Gott stehen und er wird vor aller Welt erklären, diese ist mit mir im Reinen. Mit diesem bin ich ganz zufrieden. An diesem Menschen habe ich nichts als Freude. Aber wie kann das sein? Wie kann das zustande gekommen sein? Dieses Kapitel, diese Verse, die folgen unmittelbar auf Kapitel 7, insbesondere die letzten beiden Verse. Und zwar mit dem Bindewort so. Und wenn du nicht ganz bibelfest bist, dann hier ein kurzer, hilfreicher Ratschlag. Wenn du ein Bindewort findest, zum Beispiel ein Darum, dann frag dich sofort, warum? Ja? Oder wenn du ein So findest oder ein Also, dann frag dich mal, wieso? Und die Antwort auf diese Wieso-Frage, wieso gibt es keine Verdammnis, die ist echt merkwürdig. Wenn ihr eure Bibel aufhabt, schaut kurz auf Kapitel 7, Vers 25, auf den Vers davor. Paulus schreibt da, ich selbst diene mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und das ist eine Zusammenfassung der zweiten Hälfte von dem Kapitel, Kapitel 7, wo Paulus erklärt, er erlebt es so, dass er versteht, wie gut und gerecht und heilig Gottes Gesetz ist. Er liebt sogar das Gute, er will es tun, aber immer wieder muss er feststellen, dass er genau das Gegenteil tut, was er für gut hält, weil etwas in ihm dagegen streitet und hält ihn häufig davon ab, Gott zu gehorchen. Und Paulus sagt gleich im nächsten Satz, deshalb so, weil es diesen Zwiespalt in mir gibt, darf ich wissen, dass es für mich und alle Menschen wie ich keine Verdammnis mehr gibt. Und zum Glück schreibt er weiter und er erklärt weiter in den nächsten Versen 2 bis 4. Es herrscht nämlich ein neues Gesetz. Neues Gesetz. Letzte Woche hat der Jonathan angemerkt, dass das Wort Gesetz verschiedene Bedeutungen haben kann. Das ist auch im Deutschen so. Wir sprechen von Gesetzen im ganz normalen juristischen Sinne, wie im bürgerlichen Gesetzbuch. Aber es gibt auch zum Beispiel das Gravitationsgesetz, ja, Naturgesetze, die beschreiben ein Phänomen, eine Tatsache über die Welt. Und in Paulus Griechischem kann Gesetz auch einen rechtlichen Status beschreiben, wie etwa der Familienstand, ob du verheiratet bist, verwitwet, geschieden oder ledig bist. Wenn Paulus also vom Gesetz des Geistes des Lebens, Vers 2, im Gegensatz zum Gesetz der Sünde und des Todes spricht, da ist die Rede nicht von Regeln, nicht von Befehlen, die der Geist des Lebens gibt, sondern davon, welche Macht in ihm, in uns, rechtskräftig ist. Und seine Antwort darauf ist klar. Welche Macht ist rechtskräftig? Es ist der Geist des Lebens, Gottes Heiliger Geist. Dieser Geist ist von Gott anerkannt in seiner Wirkung in uns. Dieser Geist bestimmt unseren Status vor dem lebendigen Gott. Warum? Weil, Versen 3 bis 4, weil das Evangelium wahr ist. Das Gesetz, also im normalen Sinne, Gottes Gebote, Gottes Verbote, das Gesetz kann Menschen nicht fähig machen, seine Forderungen zu erfüllen. Weil das Naturgesetz, sagen wir mal, der Sünde in den Menschen herrscht, in unserem Fleisch. Und damit meint Paulus wirklich alles, was wir von Natur aus sind. Das ist unser ganzes physische und seelische und geistige Wesen. Und deshalb ist Gottes Gesetz kraftlos, uns zu helfen, weil wir uns unter Einfluss von diesem Gesetz der Sünde einfach ständig weiter schuldig machen. Das Gesetz kann nur die Wahrheit darüber sprechen. Nichts mehr. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass wir fähig werden, die Forderungen von seinem eigenen Gesetz zu erfüllen. Und zwar durch Jesus Christus. Und das ist das Evangelium. Jesus, der ewige Sohn Gottes, er kam zur Welt in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, wie Paulus schreibt. Er wurde Fleisch, wie auch der Apostel Johannes schreibt am Anfang von seinem Evangelium. Er war wirklich alles, was wir sind. Er war begrenzt, er war abhängig, er war verletzlich, aber ohne Sünde. Er kam, um die Lösung zu diesem Problem der Sünde zu bieten. Und zwar indem Gott die Sünde im Fleisch verurteilte, in ihm, durch ihn. Auf der einen Seite konnte Jesus, weil er einer von uns Menschen wurde, für uns stellvertretend sein Menschenleben hingeben als Opfer und den Preis der Erlösung von Gottes Gericht bezahlen für uns. Auf der anderen Seite, was ist passiert, als Jesus am Kreuz hing? Die Macht der Sünde, die die Menschen dazu gebracht hat, den Heiligen und Gerechten zu kreuzigen. Sie hat sich geoutet als das, was sie wirklich ist. Die Sünde hatte alle ihre Wünsche erfüllt in diesem Moment. Sie hatte Gott getötet. Sie hat sich dabei enttarnt, erwiesen als das, was sie wirklich ist, und dadurch wurde sie verdammt in Jesus Fleisch. Ihre Bosheit wurde offenbar und Gott hat ihren scheinbaren Sieg dann ein paar Tage später rückgängig gemacht. Er hat sein Urteil über Jesus bestätigt, hat Jesus wieder auferweckt. Und die Sünde stand da wie ein Schachspieler, der ganz schadenfroh die Dame von seinem Gegner schlägt und dafür beim nächsten Zug dann schachmatt gesetzt wird. Und weil Gott das gemacht hat, können alle ganz sicher sein, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist, dass dieses Naturgesetz, obwohl es immer noch seine Wirkung hat in den Menschen, jedoch keine Rechtskraft vor Gott mehr hat. Es zählt nicht. Es zählt nicht vor Gott. Aber wie geht das? Was heißt es denn genau, gemäß dem Geist zu wandeln, statt gemäß dem Fleisch? Was hat denn der Heilige Geist überhaupt damit zu tun? Und darauf geht Paulus im nächsten Teil ein, Versen 5 bis 11, wo es um Geist und Fleisch, Leben und Tod geht. In Versen 5 bis 8 erklärt Paulus zunächst, was es mit diesem Wandeln auf sich hat. Wer gemäß dem Fleisch wandelt, da sehen wir gleich, das ist jemand, der denkt und fühlt und will, also trachtet, wie es die Sünde in ihm bestimmt. Das Fleisch, das natürliche Wesen, das ist quasi wie ein Zombie. Es hat nur einen Wunsch, ein Verlangen. Und wenn man diesem Verlangen folgt, dann heißt das letzten Endes für den Menschen einen lebendigen Tod. Ultimativ der echte Tod. Vers 6. Man ist wirklich wie ein Drogenabhängiger oder ein Alkoholiker. Alles dreht sich um den nächsten Drink. Alles dreht sich um die nächste Dröhnung. Genau das, was diesen Menschen kaputt macht. Danach sehnt er sich, verlangt er sich. Aber Gott unterstützt das nicht. Gott hilft einem nicht, die nächste Dröhnung zu finden. Gott heißt es nicht gut. Gottes Gesetz fordert vielmehr ein nüchternes, verantwortungsbewusstes Leben. Und für das Fleisch, das nur dieses eine Verlangen hat, und zwar selbstständig, unabhängig von Gott zu leben, ist das unerträglich. Absolut unerträglich. Es ist gefangen von diesem Verlangen und es kann Gott daher nur hassen, wie es in Vers 7 heißt. Und der, dessen Leben vom Fleisch bestimmt ist, der kann Gott nicht gefallen. Vers 8. Auch wenn er viele Dinge tut, die an sich gut sind. Aber, schreibt Paulus weiter in Vers 9, wenn der Geist in uns ist, dann verhält es sich anders. Und hier müssen wir etwas ganz klar machen. Christen sind an diesem Punkt nicht anders, weil wir einfach irgendwie geistlicher gestrickt sind als andere Menschen. Das ist wichtig. Nicht, weil wir irgendwie besonders spirituell sind. Verhält es sich so? Nein, alles hängt davon ab, welcher Geist in uns wohnt und wirkt. Und Paulus gibt hier der Unsicherheit keinen Raum, welcher Geist wirkt. Es ist der Geist Gottes, der ebenfalls der Geist des Christus ist. In Versen 9 bis 11. Und wenn man aufpasst, merkt man, wir erforschen hier schon die Tiefen der Trinitätslehre. Der Lehre der Dreieinigkeit Gottes. Das ist hier der Geist Christi. Das ist der Geist Gottes. Ergo, Christus ist Gott. Aber er ist nicht gleich Gott der Vater. Gott der Vater ist derjenige, der ihn von den Toten auferweckt hat. Vers 11. Und wer den Heiligen Geist in sich hat, in dem wohnt auch Christus selbst. Ergo, der Geist ist wie Christus Gott selbst. Vater, Sohn und Geist, diesen drei Personen, voneinander zu unterscheiden, aber auf keinen Fall zu trennen. Sie sind die drei, der eine Gott. Klingt das vielleicht ein bisschen abstrakt, ein bisschen abstrus, zu theologisch? Es ist genau das Gegenteil. Das ist die Antwort auf die Frage, wie können wir wissen, dass Gott uns errettet hat? Was hat die ganze Geschichte von Jesus, der vor gut 2000 Jahre abgespielt hat, mit mir zu tun, hier und heute. Und ich bin überzeugt, dass mit dieser Rede von dem Geist, von dem Vater, von dem Wirken des dreieinen Gottes, dass Paulus uns und seine Leser damals an die Taufe Jesu erinnern möchte. Und deswegen war das unsere heutige Textlesung. Nachdem Jesus getauft worden war, was ist passiert? Der Heilige Geist kam sichtbar vom Himmel herab und ruhte auf ihm. Und dann kam die Stimme Gottes des Vaters ebenfalls hörbar vom Himmel her und erklärte Jesus für seinen geliebten Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Was hat das für eine Wirkung in Jesus' Leben gehabt? Habt ihr euch mal gefragt, wie konnte Jesus das tun, was er getan hat? Wie konnte er, Jesus von Nazareth, diese unglaublich schwere Mission durch sein Leiden, sein Volk zu retten, erfüllen? Wie konnte er nur die ganze Ablehnung und Feindschaft und Demütigung durch den Menschen aushalten? Er hatte einen Vorteil, einen ganz großen Vorteil. Er hatte mit eigenen Augen gesehen, wie der Heilige Geist auf ihn kam, um ihn für diese Mission zuzurüsten. Er hatte mit eigenen Ohren gehört, wie Gott, der Vater, der Allmächtige, seine Liebe für ihn verkündigt hat, für alle Anwesenden. Er wusste ohne den geringsten Zweifel, dass Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Universums, mit all seiner Kraft und all seiner Macht hinter ihm stand in jedem Moment. Was könnte ihn dann davon abhalten, das alles zu tun, wozu er berufen war? Was könnte ihn dann zum Zweifeln bringen, dass Gott es gut mit ihm meinte? Was könnte ihn zum Zweifeln bringen, dass Gott mit ihm zufrieden war? Und das gilt auch für dich, wenn du an Jesus Christus glaubst. Derselbe Geist, der damals wie eine Taube auf Jesus herabkam, durch den er auch aus den Toten auferweckt wurde am dritten Tag, dieser Geist wohnt in jedem Gläubigen. In jedem, der glaubt. Was Gott für seinen eingeborenen Sohn gemacht hat, das macht er auch für dich. Wer im Fleisch ist, der kann Gott nicht gefallen. Aber du bist das nicht. Du bist in Christus. Der Geist wohnt in dir. Du kannst ihnen gefallen, ja, du tust das. Du bist geliebt. Er steht zu dir. Er setzt seine ganze Macht. Stell dir das nur vor. Seine ganze Macht. Was kann er nicht? Alles, was er ist, alles, was er hat, setzt er für dich ein. Jesus lebt. Er ist dein. Du bist sein. Seine Lebenskraft ist in dir wie Blut in deinen Adern. Und sie lässt dich ihn lieben, ihm dienen wollen. Und so wird sein unzerstörbares Leben in dir eines Tages das einzige Leben, das du mehr kennst. Der Leib, schreibt Paulus in Vers 10, ist tot. Das, was wir jetzt sind, die wir unfähig sind, nicht zu sündigen, das muss vergehen. Das muss vergehen. Aber genau wie jeder Teil von uns durch die Sünde dem Tod geweiht ist von Natur aus, genauso wird jeder Teil wieder belebt und erneuert werden, genau wie es Jesus Christus passiert ist. Und zwar durch dieselbe Kraft, die die Leiche von Jesus von Nazareth auferweckt und dann verherrlicht hat. Das ist versprochen. Was hat das, was vor 2000 Jahren passiert ist, mit uns hier und heute zu tun? Es war derselbe Gott. Es war derselbe Vater, es war derselbe Sohn, es war derselbe Geist, der damals handelte, der auch hier und heute dasselbe Werk der Befreiung und Erneuerung in dir und mir fortsetzt. Er ist der ewige Gott. Das, was vor 2000 Jahren passiert ist, das ist für ihn ebenso gegenwärtig wie das, was hier passiert in diesem Moment. Und diese Realität, die hat alles damit zu tun, wie wir mit der Sünde und der Versuchung in unserem Alltag umgehen. Wir werden nicht mehr von Angst vor Gott, sondern von der Gewissheit unserer Befreiung motiviert. Was heißt es, freigemacht worden zu sein, wie Paulus sich beschreibt in Vers 1, Vers 2? Und Paulus fängt an zu antworten in Vers 12. Wir schulden dem Fleisch gar nichts. Wir sind dem Leib nicht verpflichtet, wie er es schreibt. Das heißt, auf der einen Seite, ich brauche nichts, was dieses alte, mit Sünde infizierte Wesen mir verspricht. Es sagt mir vielleicht, wenn ich meine Wut gegen meine Klassenkameraden, sagen wir mal, oder Kollegen einmal rauslasse, dann wird es mir gut gehen. Ja? Dann werden sie mich respektieren. Und ich werde mich sowieso besser fühlen. Oder sagt vielleicht, nur diese eine Person, obwohl die nicht mein Ehepartner ist, nur die versteht mich, nur die liebt mich wirklich. Nur mit dieser Person in einer Beziehung, sogar einer Affäre, finde ich Glück. Es sagt uns solche Dinge, aber das ist alles schlicht und einfach falsch. Das Glück, das es anbietet, das ist bestenfalls nur ein Schatten, sogar ein Zerrbild davon, was wir wirklich brauchen. Was brauchen wir? Was brauchen wir wirklich? Wonach sehnen wir uns mit allem, was wir sind, obwohl wir das an tausend Orten suchen, wo es nicht zu finden ist? Was suchen wir? Wir suchen die Stimme Gottes, die sagt, du bist mein und ich bin dein. Und das Fleisch hat auch kein Recht, etwas von uns zu fordern. Es hat uns nichts Wertvolles gegeben. Es hat entweder die Ehre beansprucht für Gaben, die eigentlich von Gott sind, oder es hat uns wirklich nur was? Schuld und Scham und Betrübnis gegeben. Was hat das Fleisch durch das alles wirklich verdient? Paulus sagt es in Vers 13 ganz klar. Es hat keine Freundschaft, keine Nachsicht, keine Gnade verdient, sondern nur den Tod. Wie tötet man denn die Taten des Leibes eigentlich, wie in Vers 13? Man könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, das hat auch der Theologe John Owen im 17. Jahrhundert getan. Das schaffen wir heute nicht. Aber hier ein paar Punkte dazu. Erstens, müssen wir diese Taten verurteilen, wie Gott sie verurteilt. Das heißt erkennen, dass unser Stehlen oder Lügen oder Begehren oder was auch immer, das wirklich bösartig ist, dass es wirklich nur zerstörerisch ist, dass es nichts Gutes in unser Leben bringt. Wir müssen in uns einen gerechten Hass und Zorn gegen die betrügerischen Gedanken und lieblosen Worte und verletzenden Taten in uns fördern. Und es ist gut und richtig, dass wir trauern, wenn wir feststellen, ja, ich habe sowas begangen. Tränen sind angebracht. Und dann gehört dazu, dass wir Gott ganz ehrlich, ganz offen sagen, was ich getan habe, dass ich ihn bitte, bitte nicht fordere, bitte um Vergebung und Veränderung von ihm durch seine Kraft. Und dann zum Schluss ergreifen wir ganz praktische Maßnahmen, um der Sünde keinen Raum in unserem Leben mehr zu geben. Wir fragen uns, gibt es Geräte, die ich nicht benutzen soll, wenn ich nicht durch Pornografie versucht werden will? Muss ich vielleicht soziale Medien aufgeben, damit ich nicht immer mehr von Hass oder Angst erfüllt werde? Gibt es vielleicht sogar Bekanntschaften oder Freundschaften, die ich abbrechen muss, weil sie nur einen schlechten Einfluss auf mich üben? Ihr Lieben, das ist nicht leicht. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Das tut oft weh. Vor allem, wenn es um dauerhafte Angewohnheiten geht. In der Tat, meint Paulus, es ist schlicht unmöglich. Schlicht unmöglich, wenn es darauf ankommt, was von Natur aus in uns steckt. Und daher betont Paulus hier, dass es nur durch diesen Heiligen Geist geht, der in uns wohnt. Nicht nur, dass der Geist wie Chemo- oder Strahltherapie das Böse in uns halt zappt. Vielmehr schenkt uns der Geist die Motivation, selbst das Böse in uns zu bekämpfen. Und diese Motivation strömt aus einer Gewissheit, dass wir Söhne Gottes sind. Söhne Gottes. Darum geht es in Versen 14 bis 17. Und es ist wichtig, dass wir hier nicht allzu schnell das Wort Söhne überspringen. Und dass wir dabei nicht einfach Kinder verstehen. Kinder Gottes sind wir zwar schon. Es gibt das Wort in Versen 16 und 17. Aber zu biblischen Zeiten für Paulus Leser bedeutete ein Sohn mehr als einfach nur ein Kind ganz allgemein. Ein Sohn war sowohl Kind als auch zumindest potenzieller Erbe. Söhne waren ganz wichtig. Und das, meint Paulus, das sind wir alle. Das sind wir alle, die wir vom Heiligen Geist geleitet sind. Männer sowie Frauen, Mädels sowie Jungs. Das sind wir. Wir sind Söhne. Wir sind Kinder. Aber auch Erben. Das ist Paulus' Punkt. Wenn du das Evangelium glaubst und auf Jesus vertraut, sagt dir Gott nicht nur, du bist mein geliebtes Kind. Er sagt das zwar schon, sondern er sagt dir, egal wer du bist mein geliebter Sohn. Das klingt vielleicht komisch, aber denk daran, wer diesen Satz als erster gehört hat. Was Jesus für Gott, den Allmächtigen, ist, das bist du, wenn du in ihm bist. Was Gott hat, das ist alles für dich. Ich bin mir sicher, dass nicht alle hier nur gute Erfahrungen mit ihren menschlichen Vätern hatten. Bei manchen war das bestimmt ganz das Gegenteil. Wenn das dich beschreibt, es ist besonders wichtig, ich möchte sagen, einerseits, dass es wirklich gute Väter gibt auf dieser Erde, aber andererseits, dass selbst die Besten, die es gibt, die sind bestenfalls nur ein Schattenbild von dem, was der allmächtige Schöpfer ist. Sein Geist macht uns nicht zu Sklaven, nicht mal zu Mitarbeiter, die irgendwie hoffen müssen, dass ihre Leistung ausreicht, sodass Gott sie belohnt oder wenigstens nicht feuert. Vers 15. Nein, wir nennen Gott nicht nur Herr oder Meister oder Vorgesetzter. Wir nennen ihn Abba, Vater. Sein Geist in uns macht uns zu dem, was wir wirklich sein sollen. Und bezeugt uns, was wir wirklich sind. Wir sind solche, die das Recht haben, den einen wahren, lebendigen Gott ganz persönlich, ganz familiär, ehrfürchtig schon, aber auch liebevoll zugleich anzusprechen. Und je länger wir in dieser Beziehung zu Gott leben, desto natürlicher wird es, dass wir diese Beziehung dann auch ausleben, wie wir denken, wie wir sprechen, wie wir handeln, als ob er zu uns wirklich Vater ist und wir seine Kinder. Auf diese Art und Weise gibt unser Geist Zeugnis zusammen mit dem Heiligen Geist von unserer Sohnschaft, wie es in Vers 16 heißt. Aber die Rede ist hier auch nicht einfach nur von einer kuscheligen Beziehung zu Gott. Das vielleicht manchmal schon. Aber was macht ein guter Vater, der einen Sohn und Erben hat? Was macht er mit diesem? Er erzieht ihn. Und zwar ganz bewusst, weil er ihm letzten Endes sein ganzes Vermögen anvertrauen will. Und das hat Gott mit Jesus getan. Darum geht's in den Evangelien. Wenn wir die Geschichte Jesu leben, da sehen wir, nachdem Jesus öffentlich bei seiner Taufe als den Sohn Gottes anerkannt wurde, was ist ihm passiert? Er ist da gleich in die Wüste getrieben, um von dem Teufel versucht zu werden. Er ging dann auf Mission in seiner Heimat und wie lief das eigentlich? Man hat ihn ständig überall abgelehnt, sich ihm widersetzt. Und zum Schluss, wo führte es alles hin? Es war der Weg hin zum Kreuz. Im Hebräerbrief Kapitel 5 steht ganz, ganz explizit, obwohl er Jesus Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Jesu Leben, sein Leiden, das war seine Erziehung. Seine Erziehung zum Sohn und Erben aller Dinge. Und genau deshalb sagt Paulus in Vers 17, dass wir Erben sind, dann, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das gilt auch für uns. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr irgendwann begreift, dass das Endziel des christlichen Lebens nichts Bescheidenes ist. Nicht nach einem mehr oder weniger harmlosen Leben irgendwann in den Himmel kommen und nichts mehr tun. Wirklich. So stellt man es sich so häufig vor. Was erwartet uns? Vielmehr nach einem lebenslangen Kampf irgendwann wie Jesus zu sein. Wie ist Jesus? Er richtet Engel. Ja, er hat die Herrschaft über die heutige Welt und eines Tages über eine erneute, neu erschaffene Welt angetreten. Mit echter Größe und Ehre und Würde ist er bekleidet. Und das werden wir auch. Das werden wir auch, die wir ihm angehören. Aber der Weg dahin, das ist der Weg des Leids. Der Weg, den er schon gegangen ist. Nicht nur einmal für uns, sondern hier und jetzt und jeden Tag durch seinen Geist in und mit uns. Und hier kommen wir zurück zum Anfang. Wir dürfen, wir müssen leiden. Aber immer als solche, die wissen, dass es für uns keine Verdammnis mehr gibt, noch geben kann. Das Leid wird kommen. Manche von uns werden Ablehnung, Konflikt, sogar vielleicht Verfolgung wegen unserem Glauben erleben. Aber es gehört auch dazu, ganz einfach, und ich denke für jeden von uns, dass wir überall feststellen, dass wir alle davon betroffen sind, wie diese Welt einfach nicht funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Krankheit und Trauer und Verlust und Scheitern, Tragödien und Absurditäten aller Art, letzten Endes selbst der Tod, sie werden kommen. Wir leiden auch daran, dass wir selbst nicht das sind, was wir sein sollen. Jeder von uns erkennt das Gute und versäumt es immer wieder trotzdem, sodass wir uns selbst manchmal einfach nicht mögen. Aber wir wissen, dass keine Verurteilung uns deswegen erwartet. Was wiederum heißt, dieses Leid, das, was wir leiden deswegen, das ist kein Defekt, das hat eine Funktion, das ist ein Instrument, ein Werkzeug Gottes. Gott erzieht dich als Sohn und Erben. Sohn und Erben von seinem ewigen Königreich und wer auch immer du bist, wie auch immer du hier und heute zu Gott, zu Jesus stehst. Glaube das Evangelium, das ist das Wort für dich. Alles, was in der Welt und in dir selbst falsch ist, das wurde schon ein für alle Mal in dem Tod Jesu verdammt. Er aber wurde für gerecht erklärt und ihm wurde neues Leben gegeben. Und dieses Leben schenkt er jedem weiter, der ihn anruft. Wenn du das noch nie getan hast, mach das heute. Und wenn du das tust, dann gibt es auch für dich keine Verdammnis mehr. Egal, was du getan hast, egal, was du heute bist. Und zweitens, kämpfe dann gnadenlos gegen die Sünde in dir. Nicht aus Angst, dass du doch verurteilt werden könntest, sondern aus der Überzeugung, dass du zu unfassbar besseren Dingen ausersehen bist. Du bist ein geliebter Sohn, erfüllt mit dem Heiligen Geist, an dem der Vater wohlgefallen hat. Dank sei ihm und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.